Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich weiß nicht, ob ihr vor 3 Wochen Tatort gesehen habt mit Dominik Rake in der Hauptrolle, wo gleich zum Anfang zum Showdown kam. Dominik Rake fährt mit dem Auto, fährt und kriegt dann von der rechten Seite voll einen reingeknallt. Es kommt zum Unfall. Man sieht die Augen von Dominik Rake nur noch so close up, ja, wo er so richtig die schauspielerische Fähigkeit nur in die Augen gelegt hat. Also man konnte Sätze in den Augen lesen wie... Ach, jetzt ist er ja blöd. Ja, also richtig an den Knöppi gedreht eben. Und er in seiner Panik steigt halt aus, baut sich vor dem Typen auf, der ihm da reingeknallt ist, und sagt dann wörtlich: Na, so geht es wohl aber nicht. Du Piepmatz. Und da habe ich gedacht, klar, das sind so Dialogformen, wie man so aus dem Leben kennt. Ja, so richtig schön 1:1 übernommen. Ich habe dann auch gedacht, wann würde ich jetzt solche Redewendungen anwenden? Und ist mir auch sofort klar geworden, ich gehe zum Beispiel nachts um 3 in Hohenschönhausen. Ja, mit noch so einem Schild um Hals, wo drauf steht, Ausländer finde ich alle klasse, die können ja auch bei mir wohnen. Ja, und dann sagen wir mal, jetzt kommt da so eine Horde Skinheads auf mich zu. Ja, 15 Leute, Glatze, Baseballschläger, ein Pipapo, alles was man halt so hat, wenn man tagsüber nicht viel zu tun hat. Und die bauen sich denn vor mir auf und sagen dann, na, aber ein ganz schön Kesserspruch. Du Racker. Ja, und ich natürlich nicht auf den Mund gefallen, sage denn, na, passt mal auf, was ihr jetzt hier macht, ihr Piepmätze.
Hat Kurt Krömer den Schwachpunkt des Berliner Tatorts messerscharf analysiert oder was ist der Grund dafür, dass der RBB diese Woche das Aus für das Berliner Ermittlerduo bekannt gab? Gleich hier mehr im Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 21. September 2013. Garantiert bundestagswahlfrei. ARD und ZDF einigen sich über ihr gemeinsamen Jugendsender. Das ist das weitere Thema heute. Und der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten. Aber auch Blick nach Amsterdam. IBC 2013, 4K war gestern. Ja, was kommt? 8K. Und das alles natürlich auf dem Strahle der elektrischen Kraft vom Mund zum Ohr. Klaus Doldinger mit seiner Band Passport in einer Live-Fassung der Tatort-Melodie. Der RBB macht ja in der Regel so 2 Tatorte pro Jahr. Für das Frühjahr 2014 ist der Tatort bereits fertiggestellt. Er heißt Großer Schwarzer Vogel. Dann wird noch ein Tatort durch den RBB realisiert mit dem alten Duo Ritter und Stark. Und dann ist aber Schluss. Nun gibt es ja eine Lebensweisheit, man soll auf dem Höhepunkt zurücktreten, aber... Wie lautet nun die offizielle Begründung, die ich in dieser Woche las? Unsere Hauptdarsteller Boris Ajunowitsch und Dominik Rake sollen nicht als Berliner Polizeibeamte in Rente gehen. Also das habe ich schon in anderen Krimis anders erlebt. Ich meine, Columbo war ja auch schon ziemlich alt und hat immer noch vor der Kamera stehen dürfen. Na egal, ich fand das als war eine sehr blumige Begründung und wollte die Wahrheit wissen. Und so fragte ich Heiner Heller. Er ist verantwortlich für den Tatort beim RBB, ist in der Hauptabteilung Neue Zeiten der Chef, und so fragte ich ihn einfach ganz klar, warum die Tatortkommissare abgewickelt werden.
Wir haben mit beiden Darstellern, also mit Dominik Rake und Boris Ajunowitsch, Ende August Gespräche geführt und ihnen gesagt, dass wir uns anders aufstellen, anders orientieren wollen, was die Ausrichtung des RBB-Tatorts angeht, also des Tatorts, der uns aus der deutschen Hauptstadt erzählt. Wir sind mit beiden Schauspielern ganz einig darin. Der Schauspieler entscheidet ja nicht darüber, wie ist meine Figur angelegt. Er verkörpert sie. Also er gibt den optischen und den auch emotionalen Ausdruck der Figur wieder, die vorher ein Drehbuchautor und ein Regisseur und eine Redaktion miteinander entwickelt haben. So ist das bei diesen beiden Figuren, Till Ritter und Felix Stark, auch gewesen. Und so wie diese Figuren angelegt sind, haben wir 12 beziehungsweise sogar 15 Jahre mit den beiden Figuren und den Schauspielern gelebt und gearbeitet und stellen jetzt fest, wir haben die in diesen Figuren sozusagen über alle Ränder hinweg getrieben. Man kann mit einer Filmfigur nicht alles machen. Das mache ich an einem Beispiel deutlich. Jemand wie Dominik Raake, der so ein bisschen als Großstadt-Cowboy als Figur angelegt war, der kann glaubhaft bestimmte Dinge in so einem Tatort nicht tun. Das gilt für Boris Aljinovic, den alleinerziehenden Vater, so wie die Backstory mal gesetzt war. Auch der kann nicht alle Dinge glaubhaft verkörpern und ein guter Schauspieler sieht diese Begrenzung der Figur. Manchmal ärgert er sich auch darüber und dann stellt man nach einer langen Zeit fest, in der man ja sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat, jetzt können wir mit diesen Figuren eigentlich nichts mehr machen, was wir nicht schon getan hätten. Und dann ist der Wunsch nach Neuem sehr, sehr präsent. Und das akzeptieren die beiden Schauspieler übrigens für sich auch und sagen, ja, das ist sehr in Ordnung, dass der Sender für sich sagt, jetzt wollen wir Berlin neu erzählen und dazu brauchen wir auch neue Figuren.
Aber es gibt eine andere Lebensweisheit, die nicht nur im Computerbereich immer wieder aufs Neue zuschlägt. Never change a running system. Gibt es denn für uns als Zuschauer, die den Tatort fertig sehen auf dem Bildschirm, erkennbare Anzeichen, dass der Tatort aus Berlin kriselt?
Ganz im Gegenteil. Er kriselt nicht. Ich will das an zwei, drei Beispielen und Filmtiteln deutlich machen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht noch im Gedächtnis haben. Die jüngste Produktion Gegen den Kopf beschäftigt sich mit einem Mann, der in der U-Bahn einem Rentner hilft, der angegriffen wird, wird von den Angreifern totgeprügelt. Und wie dieses Verbrechen aufgeklärt wird, ergibt einen sehr, sehr spannenden Film. Für jedermann klar erkennbar orientiert sich das an dem schlimmen Verbrechen, was am Alexanderplatz in Berlin stattgefunden hat. Man kann darin zwei Dinge sehen. Das ist einmal eine Geschichte, die von der Puzzlearbeit der Kriminalpolizei erzählt, ohne dass die beiden Kommissarsdarsteller oder ihre Figuren besonders im Vordergrund stehen. Die machen eine klassische, aus sehr, sehr vielen Details zusammengesetzte Polizeiarbeit, die sie letzten Endes zum Ziel, zum Täter und zur Aufklärung führt. Der Tatort ist vom Publikum sehr stark angenommen worden, ist also ein Beweis dafür, dass wir weit jenseits der Krise sind, ist ein Beleg dafür, was ich gerade gesagt habe. Die Figuren können nach einer so langen Laufzeit nicht mehr alles machen. Also wir haben experimentiert. Gegen den Kopf ist ein Experiment. Der Tatort Machtlos, ich will mal sagen, mit einer dritten Hauptrolle besetzt durch Edgar Selger als dem Bösewicht in der Folge, ist auch Ausweis eines solchen Experiments. Wir drehen die Krimi-Logik in der Geschichte rum und haben den Verbrecher, den es zu überführen gilt, schon von der ersten Minute an im Kopf und im Blick. Und es geht nur noch darum, sein Opfer zu retten. Das ist eine Geschichte, die den Tatortgesetzen eigentlich stark widerspricht. Die war was ganz Besonderes. Wir haben damit schon vor anderthalb Jahren begonnen, mit den Figuren in die Extreme zu gehen, an die Ränder zu gehen, gucken, was ist mit denen künstlerisch nötig. Die erste Ausgabe, die wir unter dieser Überschrift gemacht haben und ganz bewusst gemacht haben, das war Hitchcock und Frau Wernicke. Ein kammerspielartiges Stück, bei dem es darum geht, eine verschwundene Person wiederzufinden beziehungsweise nachzuweisen, dass eben doch ein Verbrechen vorliegt. Und diese Spielarten der Konstellation, ich habe zwei Kommissare, die als Figuren hinterlegt sind mit bestimmten Charaktereigenschaften und ich mache mit ihnen Spezialitäten, ich mache mit ihnen etwas, was in den Figuren so nicht angelegt ist. Das haben wir jetzt ein paar Jahre lang betrieben, sehr erfolgreich und auch zur großen Freude aller Beteiligten, weil natürlich auch Schauspieler einen Reiz dabei empfinden, zu sagen, okay, wir loten Grenzen aus. Das haben wir jetzt getan und sind an dem Punkt, wo wir sagen, alles, was wir mit gutem Gewissen und mit Aussicht auf Erfolg machen konnten, das haben wir jetzt hinter uns und jetzt wollen wir eine neue Richtung einschlagen, weil sich diese Stadt so stark verändert, dass wir auch anfangen wollen, sie anders zu erzählen.
Aber mit dem Risiko, dass Sie möglicherweise mit dem neuen Du oder vielleicht nur mit einem Kommissar möglicherweise weniger Akzeptanz bekommen als mit dem jetzigen. Das ist ja so wie auch bei einer Tageszeitung, wenn die ihr Layout ändert. Da schwingen ja doch dann andere Dinge noch mit, die bis hin in Gewohnheiten gehen, Traditionen. Man hat als Zuschauer ja auch Sympathien mit Kunstfiguren. Und ich erinnere nur an die etwas traurigen Zeiten des SFB-Tatorts, als dort experimentiert wurde und das nicht angenommen wurde. Also warum gehen Sie dieses Risiko ein, wo Sie doch, ich glaube, so 8 bis 9 Millionen Zuschauer garantiert haben?
Das ist insofern eine knifflige Frage, weil so wie wir die Entscheidung jetzt getroffen haben, schwingt natürlich auch Wehmut damit. Ich will das ganz deutlich sagen, ich werde Ritter und Stark vermissen, weil die natürlich auch zu meinen Fernsehgewohnheiten gehören und weil ich da ein ganz normaler Tatort-Zuschauer bin. Es gibt bestimmte Konstellationen und ich meine das im besten Sinne. Da komme ich rein und kann mich darin ein bisschen zurechtschuckeln und fühle mich darin so wohl wie in einem alten Bademantel. Und das ist eine Gewohnheit, die zu durchbrechen nicht leicht fällt, zumal sie erfolgreich ist. Und auf der anderen Seite, das kennt nun auch jeder aus dem eigenen Leben, hat man gerade in solchen Situationen manchmal auch das Bedürfnis nach Abwechslung und nach etwas Neuem. Und das ist der Punkt, an den wir gekommen sind, sodass man sagen muss, okay, wir halten die in Ehren. Die beiden Schauspieler sowieso, die toll mit uns zusammengearbeitet haben und wirklich auch diese Experimente, die wir mit ihnen beiden gemacht haben, ja auch gut und begeistert mitgegangen sind. Wir halten die Figuren in Ehren, verabschieden uns aber dennoch, weil wir glauben, mit dem, was wir neu entwickeln können, erzielen wir einen Gewinn. Das ist nicht ein Gewinn an Reichweite oder Akzeptanz, sondern es ist ein inhaltlicher Gewinn, dass wir sagen können, wir sind nicht nur in der größten deutschen Großstadt, wir sind in der Bundeshauptstadt, wir sind auf der Nahtstelle der ehemaligen Landesteile Ost und West. Und all das liefert uns Stoff, den wir vielleicht noch gar nicht angefasst haben mit dem, was wir bisher getan haben.
Kann es dann sein, dass, weil es die Bundeshauptstadt so fordert, der Berliner Tatort vielleicht dann doch brutaler, actionreicher wird? Sind das die Überlegungen, die dahinter stehen, vielleicht auch inspiriert durch Till Schweiger als Tatortkommissar?
Nein, also ich muss die Frage so klar verneinen aus einem ganz anderen Grund. Ob wir bei einer Till Schweiger-artigen Inszenierung landen oder nicht, das können wir noch gar nicht sagen, weil wir mit den Überlegungen noch gar nicht begonnen haben. Das hat einen einfachen Grund. Aus Respekt und auch ganz deutlich aus Dankbarkeit für die beiden Darsteller war für uns eine ganz klare Sache, dass wir mit den beiden zuerst darüber reden, dass wir diese Veränderung anstreben, die ja erst in 2015 sichtbar wird fürs Fernsehpublikum. Das hat den Hintergrund, Sie können sich das vorstellen, die Redaktion möchte diese Arbeit sauber, einvernehmlich und eben wirklich auch mit dem Ausdruck von Respekt und Dank abschließen, bevor sie sich an die neue Aufgabe macht. Deshalb kann ich Ihnen im Moment nur sagen, ja, der RBB wird diese Veränderung ins Werk setzen und jetzt im Moment, seit wir mit den beiden Schauspielern einig sind darüber, wie wir diese Geschichte zu Ende erzählen, ist klar, dass wir an dem Neuen erst zu arbeiten beginnen.
Heiner Heller von der RBB Hauptabteilung Neue Zeiten, verantwortlich unter anderem für den Tatort. Es gibt weitere Neuigkeiten aus der Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten Deutschlands, kurz auch ARD genannt. Von Jugendkanal bis Finanzausgleich. Werner Lange konnte für das Medienmagazin den ARD-Vorsitzenden und NDR-Intendantin in Bremen interviewen, am Rande der jüngsten Intendantinnen- und Intendantentagung.
Herr Marmor, der Finanzausgleich zwischen den großen und den kleinen ARD-Sendern war seit Jahren ein Streitpunkt. Jetzt hat die ARD eine Lösung gefunden, mit der wohl alle Sender leben können. Es fließt wieder mehr Geld, dafür weniger Programmleistung. Die Politik einiger Bundesländer ist seit fast zwei Jahrzehnten jetzt ungefähr allerdings Gegner dieses Prozederes. Glauben Sie, dass dieses Ergebnis trotzdem eine Chance hat, akzeptiert zu werden?
Also ich erlebe derzeit die aktuelle Diskussion unter den Ländern anders. Die Länder haben uns ja aufgefordert, eine dauerhafte Lösung bis zur Oktobersitzung 2014 für den Finanzausgleich zu liefern. Und das lösen wir damit ein. Also eigentlich kommen wir hier sogar im expliziten Auftrag der Länder nach.
Die ARD will künftig weiter auch darauf setzen, ihre Programme über Sendemassen zu verbreiten, DVB-T 2. Warum ist das so wichtig für die ARD?
Ja, zunächst einmal müssen unsere Programme ja unsere Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen. Und die Terrestrik ist hier und heute in Deutschland ein wichtiger Weg, insbesondere für Zweit- und Drittgeräte, auch mobil. Und da wollen wir in die Zukunft kommen. Es ist aber auch ein strategisches Thema. Wir wären sonst in der Abhängigkeit von Kabelnetzbetreibern und Satellitenbetreibern. Was das bedeuten kann, das kann man jetzt in den Streit um Kabeleinspeiseentgelte erleben, der ja zum Teil zu unserem Bedauern auf Kosten der Zuschauer ausgetragen wird. Und da ist es gut, einen eigenen Verbreitungsweg zu haben, der zumindest manche Dinge dann vielleicht begrenzen hilft, die sonst von Kabelnetzbetreibern und Satellitenbetreibern kommen können.
DVB-T2 heißt bessere Bildqualität, heißt dann aber auch die Möglichkeit, eventuell noch mehr der Landesprogramme bundesweit zu verbreiten. Denkt man daran?
Ja, wir werden sicherlich in Teilen auch mehr und besseres Programm verbreiten, so wie Sie es gesagt haben. Aber es ist auch ein Ziel, Kosten zu senken, weil der neue Verbreitungsweg, wenn er denn kommt, nach der Umstellung deutlich günstiger sein wird, weil er mehr transportieren kann an Programmen. Und so wird es eine Mixtur aus beidem geben. Die Kosten für die Umstellung müssen sich ja irgendwann amortisieren in der mittelfristigen Perspektive. Und ein Teil wird investiert, dieses Vorteils in bessere Programmqualität und mehr Programme. Das ist aber wirklich im Einzelnen noch nicht festgelegt. Hängt ja auch davon ab, was andere Anbieter machen.
Sie haben mit Ihren Kolleginnen und Kollegen bestimmt auch über den Jugendkanal gesprochen, der von der Politik gewünscht wird. Allerdings gibt die Politik zurzeit sehr viele Vorgaben. Was hat die ARD jetzt erstmal beschlossen?
Naja, erstmal finde ich entscheidend, dass ARD und inzwischen auch ZDF, da bin ich Thomas Bellot sehr dankbar, gemeinsam dieses Angebot machen wollen. Also von uns geht zunächst mal das Interesse, die Initiative aus und die Länder sind positiv eingestellt. Es gibt sicherlich auch einige, die es von sich aus aktiv verlangen, aber das ist ein buntes Bild. Wenn Sie 16 Länder haben, ist es im Föderalismus immer so, dass es bestimmte Nuancierungen gibt. Und wir müssen jetzt zunächst einmal, das ist das erste Ziel, einen Auftrag bekommen. Wir können nicht einfach sagen, wir machen einen Jugendkanal, einen Trimedialen, sondern wir müssen im Rundfunkstaatsvertrag dazu eine Beauftragung erreichen. Dazu brauchen wir die Länder und dass sie dann einmal wissen wollen, was wollt ihr denn eigentlich machen und wie soll das Ganze finanziert sein, das halte ich für einen normalen Vorgang. Es wird sicherlich keine Detaileinmischung in Programminhalte geben, das wäre auch nicht zulässig.
Nun fragt die Politik trotzdem nicht nur danach, wie wollt ihr einen Jugendkanal machen, sondern wie stellt ihr euch die Partnerkanäle vor, ARD und ZDF? Könnt ihr noch mehr zusammentun oder könnt ihr vielleicht auf das eine oder andere verzichten? Werden sie das auch gleichzeitig mit anbieten oder wird es einen extra Weg für das geben?
Wir haben eine Bitte der Länder dazu, ein möglichst gemeinsames Konzept zu entwickeln. Ob das so gehen kann, kann ich Ihnen hier und heute definitiv noch nicht sagen. Wir haben Vorstellungen, die haben wir ja auch öffentlich gemacht. ARD und ZDF haben sich aber aufeinander zubewegt. ZDF Neo ist von der ARD auch inzwischen akzeptiert. Wir haben umgekehrt der Politik signalisiert, dass wir wahrscheinlich auf eins Festival in der Perspektive verzichten werden, weil wir einfach auch das Geld dann brauchen werden, umzuleiten in den jungen Kanal. Und dann wird es so sein, wir haben das Signal gegeben, Phoenix wollen wir weiter gemeinsam machen. Das ist wichtig für uns. Und der Rest, glaube ich, wird sich in der Diskussion noch finden.
Also auch wenn es um Tagesschau 24 geht, wenn es um Dreisat geht, wer hat dort die Führung beim Jugendkanal, geht es ja schon ein bisschen so in diese Richtung. Ein Drittel soll das ZDF machen, zwei Drittel die ARD.
Ja, da haben Sie recht. Ich habe Tagesschau 24 einfach nicht erwähnt, weil es selbstverständlich ist. Das wird eigentlich überhaupt nicht mehr in Frage gestellt, weder vom ZDF noch von der Politik, weil es der Kern unseres Auftrages ist und weil es auch ziemlich kostengünstig, weil sehr intelligent durch Synergien produziert ist. Und Dreisat haben Sie auch gesagt, da ist es faktisch ja schon jetzt so, dass eine gewisse ZDF-Federführung gibt, aber das ZDF hätte gerne auch weiterhin unsere Dokumentation, die auch sehr erfolgreich sind. Das wäre ja auch Geldverschwendung. Wir haben diese Dokumentation, die finden großen Erfolg, wenn sie noch einmal bei Dreisat gespielt werden. Wenn man das nicht machen würde, würde das Ganze teurer. Also da sind wir eigentlich auf gutem Weg. Diese Programme sind eigentlich nicht problematisch.
Dann geht es natürlich auch noch um ZDF-Info. Herr Bellot hat gesagt, er wird darum kämpfen, aber wird wahrscheinlich auch mit Ihnen in Gespräche treten müssen, oder?
Ja, aber ich bitte ja um Verständnis. Also wir sind ja jetzt nicht für die ZDF-Angebote zuständig. Das ist ja am Ende eine Entscheidung der Politik und die muss am Ende sagen, wie sie es gerne hätte. Unser Tableau ist relativ klar, Tagesschau 24, ein junger Kanal, den wir noch anbieten werden. Und das ist, glaube ich, schon mal gemeinsam ein guter Weg. Dazu natürlich die bewährten Kanäle, die ich genannt habe, Phoenix, Kika, ganz wichtig. Das zeigt ja, dass wir dort gut zusammenarbeiten können. Also da ist unser Portfolio klar. Was das ZDF nun macht, Das wird sich zeigen. Wir haben nur die sehr klare Bitte, dass wir die Dokumentation des ZDF, die wir für Phoenix brauchen, auch vom ZDF geliefert bekommen. Das hat Thomas Bellut aber in den Gesprächen signalisiert. Und das muss man jetzt sehen, wie man das umsetzt. Es ist auch verabredet, dass wir potenziell und strukturell Phoenix eher stärken wollen, ARD und ZDF gemeinsam, weil es halt ein wichtiger Kanal auch für unsere Akzeptanz ist und weil es auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, die politisch interessiert sind, wirklich eine große Gefolgschaft hat.
Ein Dokumentations- oder Ereigniskanal?
Nein, beides. Das heißt ja Dokumentations- und Ereigniskanal. Wir werden also die Ereignisse weiter berichten, vielleicht sogar einzelne mehr. Das erfordert Geld. Aber die dazugehörigen Dokumentationen, die wir ja auch haben, die brauchen wir. Und das ZDF hat ja auch Top-Dokumentationen, die wir dort auch gerne hätten. Und da kann es mal einen Interessenkonflikt geben, ob Info, ZDF-Info das kriegt. Und das muss man lösen.
Vielen Dank.
Der AD-Vorsitzende Lutz Marmor im Gespräch mit Werner Lange.
Medien, Gesellschaft.
Sie kennen ja diesen Spruch, dass das Erste, was im Krieg sterbe, die Wahrheit sei. Der Hintergrund ist die Tatsache, dass Kriegsparteien das Mittel der Propaganda, Lüge, Täuschung einsetzen, um sich Vorteile in der kriegerischen Auseinandersetzung zu verschaffen. Inwieweit sich Journalismus einbetten lässt, sich dadurch möglicherweise instrumentalisieren lässt, wurde auch hier im Medienmagazin mehrfach reflektiert. Anlässe gab es leider genug. Aber was ist Wahrheit? Wir können dieses alte philosophische Problem nicht lösen, auch nicht, wie objektiv oder absolut Wahrheit sein kann, aber man kann feststellen, ob und wie Journalismus andere Sichten, Interpretationen eines Vorganges aufnimmt, verstärkt oder vielleicht auch unterdrückt. Dies gemacht hat Uwe Krüger von der Uni Leipzig innerhalb seiner Dissertation, die auch im Harlem Verlag erschienen ist, unter dem Titel Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten. Uwe Krüger, was und wen haben Sie denn genau untersucht?
Ich habe zunächst einmal Netzwerke von Journalisten im Elitenmilieu untersucht. Das heißt, ich habe Verbindungen gesucht, wo Journalisten zum Beispiel in Vereinen, in Stiftungen oder auch vertraulichen Konferenzen oder Politikplanungskörperschaften Mitglied oder Teilnehmer waren, wo gleichzeitig auch Politiker oder Wirtschaftschefs drin saßen. Dann habe ich geguckt, also wer in welchen Kreisen verkehrt und habe dort festgestellt, dass wichtige außenpolitische Journalisten in Deutschland im US- und NATO-Milieu verkehren. Das war dann der Anlass, um mir deren Schaffen dann näher anzuschauen.
Wie lautet Ihre wichtigste Erkenntnis oder These?
Na, das sind mehrere Erkenntnisse. Also einerseits habe ich gefunden, dass deutsche Journalisten von Leitmedien ziemlich massiv vertraulichen Umgang haben im Elitenmilieu. Also es betraf insgesamt 64 Journalisten von 11 Medien, die in insgesamt 82 solcher Elitenorganisationen involviert waren. Über mehrere Jahre erstreckte sich dieser Untersuchungszeitraum. Das ist so diese eine Erkenntnis. Und die andere Erkenntnis war, dass diese Netzwerke tatsächlich einen Einfluss oder zumindest eine Entsprechung hatten in den Kommentaren und Leitartikeln, die diese Journalisten, die da im NATO- und US-Milieu verkehrten, dass das da niederschlägt. Ja? Also dass man dort erkennen kann, da fehlt dann Kritik an solchen Strukturen oder an den Anliegen. Also das tatsächlich so eine Einbettung ist, die also eine soziale Einbettung, die sich dann abbildet in den Artikeln.
Können Sie es vielleicht mal an einem Beispiel festmachen, woran man das sehr sinnfällig erkennt?
Ja, vor einigen Wochen gab es einen interessanten Leitartikel in der Süddeutschen Zeitung von Stefan Cornelius, dem Außenpolitik-Ressortleiter. Der hieß Rote Linien und da ging es um den Streit, ob da Giftgas eingesetzt wurde in Syrien und von wem. Und Cornelius hat ziemlich straight auf einen Militärschlag hin argumentiert, alles Mögliche angeführt, was dafür spricht, nichts, was dagegen spricht. Und es war ihm auch völlig egal, ob Assad das Giftgas eingesetzt hat oder eine Rebellengruppe und meinte, auf jeden Fall müsste da also diese rote Linie mit Bomben markiert werden. Und ganz spannend ist, dass Stefan Cornelius auch von seinem sozialen Umfeld her ziemlich nah dran ist an NATO- und US-Strukturen. Er ist zum Beispiel seit über 10 Jahren jedes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz als Teilnehmer, als normaler Teilnehmer, nicht als nur als Berichterstatter. Und er war im Präsidium der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, das ist eine Lobbyorganisation für die NATO, und in noch so anderen ähnlichen US-nahen Strukturen. Also man sieht, er ist dann umgeben von Eliten, die eben diese NATO- und US-Sicht transportieren. Und das wird dann eben dann auch nicht kritisch hinterfragt in diesen Artikeln.
Sie haben richtig eine Kausalität nachweisen können zwischen der Beschäftigung in solchen Meinungszirkeln und der journalistischen Produktion von Artikeln, Kommentaren, Berichten.
Ja, ich muss als Wissenschaftler sehr vorsichtig sein und sage, Kausalität kann ich nicht nachweisen. Ich kann nur eine Korrelation nachweisen, also da entspricht sich etwas. Ich kann nicht sagen, dass weil Journalist XY in diesen Organisationen ist, schreibt er das und sonst hätte er was anderes geschrieben. Es kann auch andersrum sein, dass weil er schon vorher dieser Meinung war, ist er überhaupt erst in diesen Zirkel hineingekommen oder eingeladen worden zu bestimmten Veranstaltungen oder Organisationen. Also da ist unklar, was zuerst da war, die Henne oder das Ei. Aber spannend ist das schon, dass das wie eine Blaupause passt, also die Netzwerke und die Meinung der Journalisten.
Nun kann man ja sagen, Journalismus ist ja mehr als nur die eigene Meinung abbilden, sondern das, was ich mit Objektivität meine oder zumindest der Summe verschiedener subjektiver Ansichten, die man transportieren kann als Journalist, um sich nicht diesem Vorwurf genau auszusetzen, hier nur einseitig das Geschäft von Meinungsgruppen zu machen. Ist denn auch nachweisbar, dass hier die journalistische Sorgfaltspflicht verletzt wurde?
Jein. Also einerseits habe ich mich beschränkt bei der Analyse auf die Kommentare dieser leitenden Journalisten bei Süddeutscher, FAZ, Welt und Zeit, kann nicht genau sagen, was im Umfeld von anderen Leuten zu diesen Themen geschrieben wurde. Ja? Also ich weiß nicht, ob diese leitenden Redakteure andere Meinungen und Sichten komplett unterdrückt haben. Also es ging um das Thema Bundeswehreinsatz in Afghanistan und den erweiterten Sicherheitsbegriff. Ich kann aber sagen, anhand einer anderen Internetanalyse zum Thema, wie die Münchner Sicherheitskonferenz dargestellt wird und wie die Proteste, die Gegner und die Münchner Friedenskonferenz als Gegenveranstaltung beleuchtet wird, da kann ich sagen, dass diese Elitenveranstaltung Münchner Sicherheitskonferenz, die auch von Journalisten als Teilnehmer besucht werden, dieser Zeitungen, dass diese Sicherheitskonferenz sehr gut wegkommt und sehr detailliert darüber berichtet wird. Und dass die Gegner der Konferenz und die Alternativen dazu, dass die verschwiegen werden oder delegitimiert werden, also abgekanzelt werden, bis hin, also denen komplett den Verstand abzusprechen. Also da findet dann schon in der ganzen Zeitung eine sehr starke Gewichtung zugunsten der Elitenveranstaltung statt und des Diskurses, die die Eliten dann auf dieser doch umstrittenen Münchner Sicherheitskonferenz führen.
Das kann man vielleicht als Zufall abtun. Interessant ist, dass Sie also diesen statistischen Wert ja dann mehr oder weniger erforscht haben. Diese Tendenz, gibt es denn eine Reaktion auf Ihre Analyse, dass man sagt, wir sind dankbar und achten jetzt mal einfach besser drauf?
Eine Dankbarkeit habe ich nicht gespürt. Ich habe die Journalisten, die ich hauptsächlich beforscht habe, denen habe ich die Arbeit geschickt mit der Bitte, das zur Kenntnis zu nehmen und für den Anhang der Buchveröffentlichung ihre Sicht der Dinge darzustellen, dass ich also auch einen Gegenschuss habe oder da deren Sicht mit drin habe. Und das wurde aber von allen Vieren, die das betraf, abgelehnt.
Haben Sie vielleicht einen Rat für uns? Welche Publikationen sollte man meiden? Welchen kann man vertrauen?
So einen Rat kann ich nicht geben. Also es gibt, ich will von keiner Publikation abraten und dann die eine hervorheben. Man muss einfach breit lesen und mit Hintergrund wissen, wo aus welcher Ecke und vor welchem Hintergrund eine Publikation entsteht und was die Netzwerke dahinter sind. Also ich kann nicht sagen, Leute, lest nicht mehr die FAZ oder die Süddeutsche, weil deren Außenpolitikchefs in NATO- und US-Strukturen involviert sind. Dort findet auch guter Journalismus statt, aber eben geprägt, also in Ton und Gewichtung. Die Sicht des Westens zum Beispiel im Syrien-Konflikt dominiert einfach. Ja? Da ist sozusagen eine Einbettung der Medien in diesen Kontext mit den USA da. Und es ist dann sehr hilfreich, zum Beispiel über Ländergrenzen hinweg zu schauen und in Israel die Haaretz auf Englisch zu lesen, zum Beispiel linksliberales, sehr gutes Blatt, auch wenn man über den Iran sich informieren möchte. Also Iran, Syrien, das sind so zwei Themen, wo es sich empfiehlt, neben dem deutschen Mainstream auch noch andere Publikationen zur Kenntnis zu nehmen, sei es jetzt aus einem politisch anderen Spektrum in Deutschland oder aber aus anderen Ländern, um einfach da einen Gegenschuss zu haben.
meint Uwe Krüger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Uni Leipzig. Wir sprachen über seine Dissertation, die auch als Buch erschienen ist, Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten, erschienen im Harlem Verlag.
Neue Medien.
Wenn Sie das Medienmagazin kontinuierlich hören, liebe Beitragszahler, haben Sie jetzt einen Wissensvorsprung. Sie kennen meinen nächsten Gesprächspartner, den Programmchef des IFA Radio 2013 und auch das Thema 4K, 3D-Fernsehen schon ganz gut. Michael Reimann von Radio Bremen kennt nicht nur die letzte IFA als Programmchef des IFA Radios, sondern auch die aktuelle IBC. Das ist die Höher, Schneller, Weiter-Messe in Amsterdam für Broadcaster. Hallo Micha.
Hallo, grüß dich, Jörg.
Du hast ja mich eigentlich mit der Meldung überrascht, als ich mal abcheckte, ob denn Amsterdam ein Thema sei für das Medienmagazin, mit der Tatsache oder mit der These, mit der Behauptung, 4K sei out, es lebe 8K. Also ich meine, ich bin jetzt ziemlich überrascht, weil wir ja gerade von der IFA gehört haben, das sei das Zukunftsthemenfeld des Fernsehens generell.
Ja, du weißt jetzt aber ja selber aus der Entwicklung der vergangenen Jahre von HD über Full HD über 3D, dann 4K, die Entwicklung geht natürlich weiter und die Messe in Amsterdam zeigt so ein bisschen auch die Zukunft und zwar auch eine mögliche Zukunft, sagen wir mal. 8K-Fernsehen ist aber in Japan zum Beispiel schon on air. Das heißt, 8K im Vergleich zu 4K heißt einfach die doppelte Auflösung in der vertikalen, also etwas über 8000 Pixel in der senkrechten.
Wir müssen mal kurz sagen, also das normale HD-Fernsehen hat etwa 1000, deswegen genau. Sagt man ja auch manchmal genau. 1K-Fernsehen, genau. 1080p sei da das Stichwort für die Experten.
Genau, und da ist man jetzt bei 8000, also der achtfachen Größe gegenüber dem normalen HD-Fernsehen. Da fragt man sich zum einen zu Recht, was soll das? Und zum anderen, kann ich das überhaupt in irgendeiner Form auf meinem normalen Fernseher darstellen oder beziehungsweise geht das auf einem Fernseher mit einer normalen wohnzimmertauglichen Größe? Und beides kann man verneinen, weil 8K-Fernsehen einen so großen Fernseher benötigt. Ich habe auf der IBC einen 95-Zoll-Fernseher gesehen. Ein Zoll sind 2,54 Zentimeter, also das war schon weit über 2 Meter in der Diagonalen. Den kriegst du einfach nicht mehr ins Wohnzimmer, muss man einfach mal so sagen. Beziehungsweise du brauchst ein passendes Wohnzimmer für diesen Fernseher.
Man kann doch aber auch einen 8K-Fernseher kleiner machen, dann ist das Bild halt schärfer.
Das kann man machen. Natürlich wird das wahrscheinlich auch am Ende so kommen, weil niemand wird sich irgendwelche Hallen als Wohnzimmer umdekorieren. Aber die Frage ist dann immer der Sinnhaftigkeit. Je schärfer das Bild wird, also je mehr Pixel pro Inch du hast, weil wenn du es kleiner machst, wird die Pixeldichte ja größer, desto schwieriger wird es zum Beispiel bei schnell bewegten Aufnahmen, Action-Szenen zum Beispiel, die verwischen. Deswegen wirst du zum Beispiel in diesen Demos, die man zu sehen kriegt, auch auf der IFA war das so, es gab immer ruhige Schwenks, Panoramaaufnahmen von Landschaften. Es gab selten zum Beispiel Fußballspiele zu sehen oder Autorennen oder Actionsequenzen. Und wenn, dann meistens nur so in Zeitlupe, weil die das alle das Problem haben und auch bei den 8K-Fernsehern wird es noch deutlicher. Sobald du die klein machst, wird es unscharf. Warum auch immer das so ist, aber es ist so.
Da stellt sich die Frage, was will man damit als Broadcaster? Und man hat mir schon 1990 bei den technischen Versuchen zu HDTV, also damals ja noch analog, gesagt, man kann jetzt mit dieser hochauflösenden Fernsehtechnik auf Schwenks verzichten. Man stellt also eine Kamera hin, die sozusagen stellvertretend für den Zuschauer dahingestellt wird, zum Beispiel bei einem Fußballspiel. Und man hat das volle Panorama wie auch im Fußballstadion und braucht ja gar nicht mehr schwenken. Dass das Quatsch ist, erleben wir ja tagtäglich, wenn wir einfach so eine hochauflösenden Sachen sehen, da wird nach wie vor geschwenkt ganz wild, da wird vor allen Dingen auch das, was man ja im Stadion nicht kann, rangezoomt, damit man auch die Emotionen stärker sieht bei solch einem Fußballspiel. Aber auch auf einer Messe in Las Vegas, der NAB 2007, als man mir schon mal 6K so vorführte, also nicht nur mir, sondern den Teilnehmern dieses Kongresses dort, hat man immer wieder dieses Scheinargument für mich genommen, man kann ja jetzt ganz ruhige Bildinhalte damit super scharf liefern. Aber Es sieht danach aus, als ob es immer nur schärfer geht, aber die Ästhetik dabei bleibt beim normalen Standardfernsehen.
Und das Wort Schärfe ist auch nochmal ganz wichtig, weil mag ja sein, dass der Bildschirm das sehr scharf darstellt, aber das bedingt ja auch eine Optik, die das aufnimmt, also eine Kamera, die das kann. Und zwar nicht nur von ihrem Bildsensor her, sondern auch von den Linsen mit anderen und natürlich von dem Menschen, der sie bedient. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei einem Fußballspiel von der Tribüne aus auf einen Spieler zoomen möchtest, um dessen Emotionen, wie du so schön sagst, darzustellen, musst du eine so präzise Mechanik da drin haben, damit du das überhaupt scharf gestellt kriegst. Das Problem gibt es auch jetzt schon bei Full-HD-Fernsehfilmen. Da musst du mal drauf achten, wenn du dir Tatorte oder auch andere Filme anguckst, wo die nicht hundertprozentig drauf geachtet haben, sind teilweise die Szenen, die eigentlich scharf sein sollen, unscharf, weil es früher keine so große Rolle spielte und heute die Mechanik bei manchen Kameras einfach nicht gut genug ist. Also das ist das eine. Was ich noch kurz sagen wollte, es gab tatsächlich ein Projekt dort. Dort haben sie eine 8K-Aufnahme, ein 8K-Aufnahmesystem genommen und tatsächlich damit 5 Stadionkameras ersetzt, indem sie einfach nur die entsprechenden Bildausschnitte gezeigt haben. Das ging schon, das konnte man auch halbwegs benutzen, aber das wird kein, sage ich mal, sinnvoll denkender Bildregisseur und Bildästhet wird sowas machen, weil du natürlich immer eine Verzerrung hast an den Rändern. Das ist dann perspektivisch nicht mehr korrekt. Also du wirst immer an bestimmten Stellen auch Kameras stehen haben.
Stellt sich nun die Frage, was macht man damit? Das ist ja fast immer so. Ursprünglich war es ja eigentlich mal so, dass die Faulheit der Menschen Innovationen, Erfindungen angetrieben hat. Also ich sag mal, die Leute, die zu faul waren zu laufen, haben das Rad erfunden. Und die nicht immer die Bücher abschreiben wollten durch Mönche in irgendwelchen Klostern, haben gesagt, wir machen mal den Buchdruck. Aber momentan scheint es mir immer so zu sein, wir haben jetzt diese Technik, weil es geht. Und jetzt überlegen wir mal, was wir damit machen. Lass uns doch mal laut überlegen, was kann man damit machen?
Ja gut, also zum einen könnte man Kinos damit ausstatten. Also man könnte... In Kinos hast du eine große Leinwand, du hast, sagen wir mal, einen genügend großen Abstand zu der Leinwand und damit kannst du sicherlich sehr schönes Kinoerlebnis machen auf digitaler Ebene. Das wäre für mich so eine Anwendung.
Ich könnte mir vorstellen, dass es interessant wäre, Multiscreens damit zu generieren, also auf einem Bildschirm mehrere zu haben für Überwachungsstationen, U-Bahn meinetwegen, aber auch für Fernsehen und Radiogeschichten, also Visual Radio, dass man dort vielleicht sowas dann tatsächlich wie so ein Regieraum bei sich zu Hause hat und man kann dann den Bildausschnitt wählen, den man selber braucht und auf den Hauptscreen holen, wie bei Raumschiff Enterprise oder so.
Ja, ich glaube, sowas in der Richtung, also das als Single Viewpoint zu nutzen, wird eher weniger passieren. Es kommt ja noch ein Faktor dazu, um so ein Bild zu übertragen oder so ein Live-Bild, brauchst du eine enorme Bandbreite. Also das geht heutzutage nur über Satellit terrestrisch, also DVB-T XY, welcher Standard auch immer, kann das nicht derzeit. Und über die Kabelnetze derzeit geht das auch nicht. Also mit anderen Worten, genau was du sagst, könnte sich vorstellen, so eine Wohnzimmerwand, die tatsächlich nur aus dem Bildschirm besteht. Und ich hänge mir dann da einen Fernseher auf diesem Bildschirm, zeichne ich mir dann einen Fernseher meiner Größe und habe vielleicht noch ein buntes Blümchenbild und vielleicht noch die Temperaturen und noch irgendwas Internet mit drauf, alles auf einer großen Fläche sozusagen. Ne? Das wäre vielleicht eine Anwendung dafür. Aber richtig nur mal Fernsehen gucken, ich kann mir das nicht vorstellen.
Man hat uns auf der IFA gesagt, 2015 wäre es realistisch für 4K-Programminhalte. Nun wissen wir, dass gerade der RBB und der MDR Dezember anfängt, 1K zu senden. Wann kommt 8K? Also ich meine, das ist ja immer die Frage. Kauft man sich jetzt noch einen 4K-Fernseher, wenn man weiß, 8K kommt?
Also es gab zwei Aspekte. Also man kann sich ich würde mir immer nur dann einen 4K-Fernseher kaufen, wenn ich mir sowieso gerade einen Fernseher kaufen möchte. Und dann ist es okay, wenn ich dann vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgebe und mir ein höherwertiges Gerät kaufe. Einfach nur so jetzt mal kaufen, weil ich es kann, macht keinen Sinn. Ich glaube, aber wer könnte das wirklich genau vorhersagen? Also du hast gesagt, vor 10 Jahren, beziehungsweise 1990 hast du dich schon mit HD-Fernsehen beschäftigt. Ich glaube nicht, dass es jetzt so lange dauern wird. Also nochmal so fast 20, 30 Jahre, bis wir sowas kriegen. Ich glaube eher, in 5 Jahren kann man sagen, wird es vielleicht 1 oder 2 Pay-Programme geben in Deutschland, die in 4K ausgestrahlt werden, mehr oder weniger so Testkanäle, bis wir das in den Öffentlich-Rechtlichen kriegen. Also ganz ehrlich, da gehen 10 Jahre ins Land, weil das ist so ein Investitionsaufwand, der da getrieben werden muss. Für welchen Nutzen? Ne? Was willst du denn da senden? Fußballrechte haben wir nicht oder jedenfalls nicht in dem Umfang, dass das lohnen würde. Spielfilme neueste Kino-Action-Streifen laufen in den Pay-Kanälen. Also wofür würdest du sowas einsetzen wollen? Also das dauert lange, glaube ich.
Meint zumindest Michael Reimann von Radio Bremen, dort verantwortlich für den Hörfunk in der Sendeleitung für die Zukunft. Vielen Dank aber für den Blick in die Fernsehzukunft. Dankeschön.
Radio 1.
Im Podcast Bonustrack hören Sie heute Interviews aus dem Juni 1990, die ich während des zweiten Medienforums NRW in Köln führen konnte zum Thema HDTV. Daran sehen Sie, wie lang technische Entwicklungen doch dauern können und inwieweit auch Prognosen rückblickend von der Realität abweichen. Bei erstem Interview ist mir leider der Name des Gesprächspartners vom Norddeutschen Rundfunk verloren gegangen, sagt ihm die Hinweise nämlich gern entgegen. Der zweite Interviewpartner ist Professor Broder Wendland vom Institut für Nachrichtentechnik der Universität Dortmund, der HD-TV-Pionier der Bundesrepublik Deutschland schlechthin. Doch zuvor der Kollege vom Norddeutschen Rundfunk.
Sie vertreten ja die Programmseite, wenn ich das richtig erfahren habe, vom NDR. Ja. Was plant man denn mit HDTV?
Ja, also im Augenblick sind wir hier eigentlich noch im Experimentierstadium. Wenn Sie die Gelegenheit hätten, jetzt beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt wird jetzt zurzeit die Fußball-Weltmeisterschaft aus Italien übertragen, und zwar in verschiedene europäische Länder. Unter anderem hier in Deutschland ist es der Hessische Rundfunk in Frankfurt, bei dem man diese Bilder, die Fußballbilder sehen kann. Es ist geplant dann für 1992 die Übertragung der Olympischen Spiele aus Barcelona sowie aus Albert. Das sind also die ganz konkreten geplanten Ereignisse. Dazwischen sind noch Mittelmeerspiele. Also man hat sich im Augenblick auf große publikumswirksame Veranstaltungen konzentriert. Und wenn ich das mal am Beispiel eines Fußballspiels hier demonstrieren kann, Sie selber wissen, wenn Sie zu Hause vor Ihrem Fernsehgerät sitzen, dass Sie eigentlich immer nur einen kleinen Ausschnitt des Fußballspiels sehen. Sie sehen nie das ganze Feld so, als wenn Sie dabei wären. Das hängt damit zusammen, dass die heutige PAL-Übertragungstechnik so ungenügend ist. Das heißt, die ist also nicht gut genug. Und deshalb muss man in der PAL-Technik immer in die Großaufnahme flüchten. Wenn Sie in einer PAL-Einstellung eine Totale zeigen würden, dann würden Sie kaum was erkennen können, weil die Wiedergabe so schlecht ist. Bei dem HDTV ist es nun genau umgekehrt. Da ist die technische Qualität so hervorragend aufgrund des technischen Systems, dass Sie durchaus eine Totale sehen können. Dass Sie durchaus in einer Totalen jetzt zum Beispiel selber erleben können, wie die eine Mannschaft nämlich sich formiert zum Angriff und die andere Mannschaft daraufhin in die Verteidigungsstellung geht. Das heißt, Sie haben also die Möglichkeit, das selbst beobachten zu können. Ich habe das mal, vielleicht ist es ein bisschen pathetisch gesagt, der Zuschauer hat mit HDTV wieder die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was er sehen will. Nicht mehr der Kameramann und der Regisseur schreiben vor, was er sich anguckt, sondern der Zuschauer kann selbst entscheiden. Er hat die Freiheit des Sehens, jetzt auf diesem großen Bildschirm zu entscheiden, gucke ich mir das Spiel des Angreifers jetzt näher an oder beobachte ich, wie die Verteidigung darauf reagiert. Das sind eigentlich so die gravierenden Unterschiede zu unserem heutigen PAL-System, zu dem, was wir in Zukunft haben werden, wenn es nach dem Eureka-Konsortium, das ist diese industrielle Vereinigung in Europa, Eureka 95 geht, dann soll ja ab 1995 der Sendebetrieb aufgenommen werden.
Also das bedeutet, dass die Technik Auswirkungen auf die Ästhetik haben wird. Heißt das auch, dass demnächst Filme, Fernsehspiele nur in Totalen ablaufen werden, dass man also den Regisseur gar nicht mehr benötigt, besser gesagt den Kameramann, der gar nicht mehr mit seinem Fachwissen, mit seinem künstlerischen Empfinden einwirken lässt auf ein Produkt, dass man nur noch jetzt als Zuschauer sich den Film selbst komponiert?
Nein, ich habe hier das Beispiel des Fußballs gebracht, weil das eigentlich relativ gut zu verstehen ist. Sie werden, wenn Sie heute Spielfilme im Fernsehen sehen, dann spricht Sie der Inhalt, da wird Ihr Kopf angesprochen. So ein Film geht nicht durch den Bauch. Sie wissen das selber, wenn Sie im Kino sind und dann auf der großen Leinwand, dann ist es schon so, dass Sie auch emotional engagiert sind. Das heißt, das Ereignis geht auch durch Ihren Bauch. Sie weinen, Sie lachen, Sie sind emotional natürlich viel mehr engagiert, als das jemals zu Hause der Fall sein kann bei unserem heutigen kleinen Guckkastenfernsehen. Wenn Sie das nachher, diese Spielfilme, dann in einem großen, wir sagen also zum Beispiel, der Bildschirm, wie immer der jetzt dann auch aussehen wird, der müsste 1 Meter hoch und 1,70 Meter breit sein. Ja? Wenn Sie auf so einem Bildschirm dann zu Hause das Ereignis sehen, dann spüren Sie wieder, was ein Film, was das für ein Kunstwerk war. Das heißt, Sie werden wieder emotional in diese Szene mit hineingezogen. Und dass da natürlich nicht nur die Totalen dominieren, sondern dass es da einen ganz bestimmten Schnittrhythmus gibt, so wie er sich eben aus der traditionellen Filmgestaltung entwickelt hat, ist ganz klar. Nur wird es natürlich auch Bereiche geben, neben dem Spielfilm, die aktuelle Reportage und andere Dinge, wo man also dann einfach mit neuen Gestaltungsmitteln arbeitet. Und dazu gehört, es sind also die vorhandenen HDTV-Produktionen, die bis jetzt realisiert worden sind, sind ausgewertet worden und da hat man festgestellt, dass 70-80% der Aufnahmen totalen oder halbtotalen sind.
Dann hat ja HDTV gegenüber dem normalen Celluloid doch erhebliche Nachteile. Es ist erstens noch teurer und zweitens auch noch technische Mängel. Dieses Weiß-Nachziehen zum Beispiel hat man ja auch gesehen bei den Konzertaufnahmen, die Reflexe an der Trompete. Dann braucht man viel mehr Licht. Hat denn überhaupt HDTV dann eine Chance gegenüber dem Celluloid? Abgesehen davon natürlich begünstigend, dass die Silberpreise steigen, aber von der technischen Auflösung her scheint auch das alte Kino noch nicht tot zu sein.
Nein, sicherlich ist das Kino nicht tot. Nur Sie müssen sich vorstellen, dass Sie heute am Anfang einer technologischen Entwicklung stehen. Denken Sie an das Auto. Das Auto ist also jetzt 100 Jahre alt geworden. Die Autos, die vor 100 Jahren gebaut worden sind, können Sie mit den heutigen Autos überhaupt nicht mehr vergleichen. Das heißt also, geben Sie dieser jungen Technik auch eine Chance, sich zu entwickeln. Das wird mit Sicherheit besser werden. Und wo die Probleme sind, das wissen die Techniker, die werden das verbessern. Nur wenn Sie nachher einen optimalen Service dem Publikum bieten wollen, und das, dazu sind wir ja verpflichtet, ich als Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, muss natürlich an mein Publikum denken, denn die entscheiden letzten Endes, welchen Kanal sie wählen. Und insofern müssen wir uns heute Gedanken machen über die Programme von morgen.
Kurze Abschlussfrage. HDTV ist ungefähr so vielleicht innovativ wie das Farbfernsehen einst, also abhängig einerseits von der Ästhetik, andererseits auch von der Technik. Was kommt als nächstes? Professor von Ardennen aus Dresden hat ja das Hochzellenfernsehen schon vor 10, 15 Jahren vorausgesagt. Was sagen Sie nach dem HDTV voraus?
Ja, das kann ich Ihnen schon sagen, weil die Japaner, die uns ja immer voraus sind, daran arbeiten. HDTV und 3D, das ist also der nächste Entwicklungsschritt. Bei NHK, das ist diese große japanische Fernsehanstalt, die also mit maßgebend an der HDTV-Entwicklung gearbeitet hat, sitzt man heute und sagt HDTV plus der Raumeffekt, also das dreidimensionale Bild.
Und dann kommt nur noch das Geruchsfernsehen.
Ja, im Grunde genommen ist es ja immer der Wunsch, die Natur und so naturgetreu wie möglich abzubilden, wiederzugeben. Aber ich ziehe trotz alledem immer noch einen Spaziergang im Wald. Vor.
Professor Wendland, die Unterschiede sind ja wahrscheinlich nicht so stark. Hochzellenfernsehen wurde vom Professor von Ardennen ja schon lange prognostiziert. Nun hat man sich schon seit mehreren Jahren dran versucht. Aber es gibt unterschiedliche Systeme, das europäische, das japanische und dann gibt es noch Vorläufer davon. Wie könnten Sie die plausibel kurz differenziert beschreiben?
Ja, ich denke, die ersten, die wirklich konsequent an ein neues hochauflösendes Fernsehen gedacht haben, waren die Japaner. Die fingen meines Wissens etwa um 1970 an mit ihrem Vorschlag für 1125 Zeilen mit 60 Hertz.
Also nicht ganz eine Verdopplung.
Das kommt drauf an. Es ist mehr als eine Verdoppelung, weil die Japaner nämlich das NTSC-System mit 525 Zeilen haben und dann hätten sie 1050 als Verdopplung, also etwas mehr als das Doppelte. Ein solches Hochzeilensystem ist im Prinzip natürlich nicht besonders originell, sondern es heißt nur, die Zahl der Zeilen wird verdoppelt und man erhöht die Bandbreite. Dann kann man sozusagen mehr Bildpunkte auf einem Bild unterbringen und bekommt eine höhere räumliche, also örtlich gesehen in der Fläche, Auflösung.
Das kann man etwa vergleichen mit einem Zeitungsfoto und einem richtigen Foto aus dem Fotoapparat.
Ja, wenn Sie wollen, ein Zeitungsfoto oder ein Bild, ein Halbtonbild in der Zeitung ist immer gerastert und hat endlich viele Punkte, während ein Hochglanzfoto sehr viel mehr Bildpunkte hat oder gar nicht wirklich einzelne Bildpunkte, sondern die Auflösungsgrenzen sind durch Korngrenzen da gegeben und durch die Abbildungsschärfe des Objektivs. Also das Charakteristikum am Hochzeilenfernsehen ist eben, dass mehr Bildpunkte übertragen werden. Und da hat Japan einen Standardisierungsvorschlag gemacht, also einen Normvorschlag, so wie wir ja das 625-Zeilen-System haben. So hat man in Japan das 525-Zeilen-NTSC-System. Und dieses System soll dann abgelöst werden durch ein 1125-Zeilen-System mit 60 Hertz. Und dieses wäre dann mehr als eine Verdopplung in beiden Richtungen, also in vertikaler und horizontaler Richtung. Die Europäer haben dann etwa ab 1980 auch über ein neues hochauflösendes Fernsehsystem nachgedacht. Die Europäer ist etwas übertrieben, wir an der Universität Dortmund fingen nämlich damit an in den frühen 80er Jahren und haben Vorschläge zu einem kompatiblen Hochzeilensystem gemacht, bei dem also zunächst einmal die Zeilenzahl bei uns, die 625 Zeilen, verdoppelt wurden. Dann gab es eben 1250 Zeilen. Und wir haben dann Vorschläge gemacht, die man heute Line Shuffling nennt. Das heißt, man fasst dort zwei benachbarte Zeilen zusammen und lässt alternierend Bildpunkte aus der einen Zeile und der anderen Zeile, die man nacheinander in einen Speicher schiebt, auf der Empfängerseite wieder auseinander fieseln. Und damit bekommt man nämlich die höhere Zeilenzahl übertragen über einen Kanal, der mit der halben Zeilenzahl des Hochzeilensystems läuft und damit kompatibel ist zum derzeitigen 625-Zeilensystem. Das ist an sich der Ansatz, den wir mal vorgeschlagen hatten und der seit 1986 in dem Eureka-Projekt EU 95 verfolgt wird. Dieses Eureka-Projekt hat sich das Ziel gesetzt, über den TV-Sat, über einen Satelliten, das sogenannte HD-MEC zu übertragen. Und dieses HD-MEC, und das ist eben halt eine Abkürzung für High Definition Multiplexed Analog Component, dieses HD-MEC ist dann die Version, mit der dieses HDTV-Signal über den Satellitenkanal übertragen wird und an einem HDMIC-Empfänger dann wieder in die 1250 Zeilen umgewandelt zu einem höher aufgelösten Bild führt. Dieses HDMIC-Konzept hat genau diese Art der Kompatibilität, dass parallel zu dem HDMIC-Empfänger auch ein Standardempfänger genommen werden kann mit 625 Zeilen und mit einem DMIC-Decoder oder einem D2MIC-Decoder kann dieser Empfänger eben mit diesem Stück zusätzliche Elektronik, und das ist ein Chip, das Signal empfangen und dekodieren und damit das HDMIC-Signal auch in einem billigen Empfänger wiedergeben. Das ist die Kompatibilität, die dabei gemeint ist. Dieses HDMIC-Konzept betrifft jetzt eine Standardisierung, die man unterscheiden muss von der HDTV-Standardisierung, wenn man dort die Produktionsseite meint. Gehen wir nochmal zurück. Im Studio bei der Produktion schlagen die Japaner 1125 Zeilen vor, die Europäer 1250, nämlich aus Gründen, die mit der Kompatibilität zu tun haben, durch die Verdopplung der Zeilenzahl. Und bislang noch nicht wirklich konkret im CCIR werden vermutlich die USA eine Verdopplung ihres NTSC-Systems, also ihre 525 Zeilen vorschlagen, das wären 1050 Zeilen. Das liegt aber noch nicht vor. Die USA haben jetzt gerade bei der letzten CCR-Vollversammlung versucht, Zeit zu gewinnen. Und es ist vielleicht ganz interessant, die Japaner fingen an mit ihrem Standard. Die USA haben zunächst den japanischen Standard voll unterstützt und haben erst vor einigen Jahren ihre Unterstützung zurückgezogen. Angeregt durch das Eureka-Konzept, durch EU 95, fingen dann die USA an, selbst nachzudenken. Und heute ist es wohl ziemlich wahrscheinlich, dass sie ein kompatibles System entwickeln werden, kompatibel zu ihrem bisherigen NTSC-System, sodass die im Markt vorhandenen Geräte daran weiter betrieben werden können. Damit haben wir eigentlich auch schon die Begründung, weshalb es zwei Standardvorschläge gibt im Studiobereich und vielleicht eines Tages einen dritten und warum es verschiedene Übertragungskonzepte gibt. Denn die Übertragungskonzepte sind darauf abgestimmt, über welche Kanäle man übertragen will und über diese Satellitenkanäle kann man nur ungefähr 10 MHz übertragen und dort ist mit dem HDMIC-Konzept eine Art datenkomprimierendes Konzept vorgeschlagen, das dann die höhere Qualität zum Empfänger bringen soll über an sich Standard-Kanäle. Kanäle, die sonst für D2MEC oder D-MEC gedacht sind. Und diese Kompatibilität ist die Spezialität dieses Eureka. Ja, Ihre Frage war, was grenzt HDTV ab von HD-MEC und warum diese Bezeichnung, was bedeutet es? HDTV ist eine Art Oberbegriff und heißt High Definition Television. Damit meint man einfach allgemein hochauflösendes Fernsehen. So nennen wir also das, was die Japaner vorschlagen, HDTV, ihren Standard im Studio. Und was die Europäer vorschlagen, nennen wir auch HDTV. Und was die Japaner, was die Amerikaner möglicherweise vorschlagen werden, nennen wir auch HDTV. Das einfach als Oberbegriff. Und es ist eigentlich ein Synonym für hohe Qualität.
So wie High Fidelity.
Ja, ja. Wobei eigentlich High Definition hohe Auflösung heißt. Aber gemeint ist eigentlich auch hohe Qualität, zum Beispiel im Hinblick auf Flimmerfreiheit, Auflösung, Farbtreue und ähnliches. Und wir haben es mal HQTV genannt, aus High Quality TV. Es muss ja mal alles amerikanisiert sein, nicht? Das ist das Neudeutsche. Aber es ist das HDTV inzwischen ein so populärer Begriff geworden, sodass es keinen rechten Sinn macht, eine passendere Abkürzung zu erfinden, die versteht kein Mensch. HDTV versteht inzwischen jeder. Und dieser HDTV-Begriff ist einfach der Oberbegriff. So, und in diesem HDTV haben wir jetzt einmal den Produktionsstandard, so, und der ist in den Ländern verschieden. In Japan anders als in Europa. Und in den USA wahrscheinlich noch anders. Das ist der Produktionsstandard. Nun können wir aber aus dem Produktionsstandard durch geeignete durch Signalverarbeitung, durch Umwandlung in einen anderen Standard, einen sogenannten Übertragungsstandard definieren. Ein Übertragungsstandard wäre auch zum Beispiel NTSC oder PAL oder SICAM. Die bezeichnen ja Standards, die nach bestimmten Verfahren die Farbe und die Helligkeit kodiert übertragen.
Also man kann ja auch ein PAL aufzeichnen und in SICAM abstrahlen, durch geeignete Zwischenschritte.
Ja, durch Umwandlung, durch einen Transcoder kann man natürlich von jeder Norm in jede letztlich. Aber es ist eben hier das Entscheidende, dass hier ein Übertragungsstandard definiert wird. Und so in diesem Sinne ist in Europa ein Übertragungsstandard dieses besagte HD-MEC. Das ist ein Übertragungsstandard und der setzt jetzt aus dem Studiostandard, der zum Beispiel 1250 Zeilen haben kann, in RGB, also in Rot, Grün und Blau Auszügen, setzt da ein Signal zusammen in Zeitmultiplex-Technik, bei der die Helligkeit und die beiden Farbauszüge jeweils nacheinander in Zeitmultiplex-Technik gesendet werden. Und der Ton auch noch übrigens in Zeitmultiplex. So, und das bezeichnet jetzt einen Übertragungsstandard. Und der heißt hier HD-MEC. Die Japaner haben auch einen Übertragungsstandard für sich definiert. Diesen heißt man MUSE, aus M-U-S-E. Und das ist deren Übertragungsstandard, mit dem sie über den Satelliten übertragen wollen. Unberührt davon, dass sie dabei eben ihre 1125 Zeilen nehmen. Das hat damit nichts zu tun. Die haben also ihren Übertragungsstandard MUSE und die Europäer eben das HD-MEC. Und die Amerikaner denken laut nach. Sie haben 3, 4 Systemvorschläge, die erst erprobt werden sollen. Und sie haben sich noch nicht für einen Übertragungsstandard entschieden. Aber es wird immer wieder formuliert, dass das Ziel ist, einen kompatiblen Übertragungsstandard zu verwenden, der es eben ermöglicht, dass die bisherigen Geräte beim Teilnehmer an dem neuen Dienst teilnehmen können, ohne Zusatzkosten sozusagen, Konzepts.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu erden.